das Kontaktcenter Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts vom Contact Center Network. Ich freue mich heute ganz besonders, Dr. Martin Schröder von Sympalog hier zu begrüßen. Und worum es heute geht, ist relativ einfach, nämlich wir möchten die Frage beantworten, wie kommt man zu einer erfolgreichen KI? So einfach ist das und ich gebe gleich das Wort ab an dich, lieber Martin. Hallo.
Ja, hallo zurück, Markus. Vielen Dank für die kurze Einführung. Und wir hatten ja darüber gesprochen, bei der letzten Mal, als wir uns trafen, wie kommt man zu einer erfolgreichen KI? Mhm. Und da hätte ich jetzt ja das Gerngespräch fortgeführt. Allerdings denke ich für unsere Zuhörer einfach nochmal als Hintergrund. Ich stand mit dem Markus zusammen auf der Callcenter World und hatte überlegt, was gehört eigentlich zu der KI dazu? Und dann kamen wir eben ins Gespräch und ich erzählte, dass ich einen Fall kenne, wo das auch nicht so gut geklappt hat. Das war ein Unternehmen, wo auch der Geschäftsführer sagte, oh, wir müssen jetzt etwas mit KI machen. Hatte ich dann zwei Leute gesucht, die hier jung, innovativ und man kann sich aus der Cloud inzwischen über Baukästen auch wirklich schicke Sachen zusammenklicken. Und das hat ganz gut funktioniert und dann haben sie gesagt, jetzt tragen wir das in unsere Abteilung, die also die Kundenkontakte bearbeitet. Und dann kamen sie ganz stolz dorthin und sagten, hier habt ihr euren neuen tollen Agenten, der hilft euch bei eurer Arbeit und macht mal. Ja, und ja. Das hat aber jetzt nach einer gewissen Zeit, hat man festgestellt, dann doch nicht so ganz geklappt. Die Leute fühlten sich am Anfang so ein bisschen alleingelassen, überfahren. Jetzt haben sie hier da irgendwo ein neues Werkzeug, einen persönlichen Agenten vielleicht. Und was kann der eigentlich? Was tut man? Haben sich dann so rangetastet und natürlich, wie immer mit solchen neuen Dingen, auch festgestellt, na, es geht auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Zum Teil konnte der Agent dann nichts beantworten. Die KI hat manchmal auch falsch geantwortet. Mhm. Und so driftete das ganze Thema in dieser Abteilung ab und die Leute fingen an, sich drüber lustig zu machen, es zu verspotten. Mhm. Es kursierten dann so ungefähr die 5 lustigsten Antworten der KI. Also wurde auch nicht mehr ernst genommen. Manche haben es dann gar nicht mehr verwendet. Und ja, nach einer 3 Monaten stellte man fest, das hat so nicht geklappt und die Erwartungen wurden überhaupt nicht erfüllt. Mhm. Man möchte schon fast sagen, die arme KI wurde da auch ein bisschen aus der Abteilung wieder rausgemobbt. Mhm. Und da, Markus, da kamst du jetzt dann irgendwo ins Spiel, wo du sagtest, ja, das hast du doch irgendwo auch schon mal erlebt.
Ja, genau. Das war genau dieser Punkt. Und du redest ja jetzt auch, das ist interessant, ja. Wir reden über Technologie, ja, die arme KI, die wurde verspottet. Also ja, der Übergang, der Vergleich einfach zu einem menschlichen Mitarbeiter, der liegt da nahe und da hatte ich auch damals bei unserem Gespräch am Stand gesagt, ja, ein ähnlicher Fall ist mir da sofort ins Gedächtnis gekommen und zwar das Unternehmen hat jetzt keinen Agenten oder keinen Service-Mitarbeiter gesucht, sondern jemanden, der die Betreuung von Vertriebspartnern übernimmt und da das immer schwieriger geworden ist, diese Betreuung und auch jemand da sitzen musste, der auch einen gewissen Sachverstand hat, was Zahlen angeht, was Ergebnisse angeht. Da wurde tatsächlich auch jemand gesucht, schnell gefunden und ähnlich wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, wurde dort reingesetzt. Das ist der neue Kollege. Und relativ schnell kursierte dann als, oh, das ist jemand, der kontrolliert uns hier. Und das lag einfach daran, dass relativ wenig Informationen über den Kollegen auch transportiert wurden, bis auf diese eine Information, dass er nämlich vorher jahrelang im Controlling gearbeitet hat. Und ab diesem Moment hatte dieser Mitarbeitende einfach auch diesen Stempel drauf und er wunderte sich, dass er bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, die er da um Rat fragte und Informationen einholte, ja, sehr dürftig behandelt wurde, ja, also mit sehr, sehr wenig Informationen und er hatte irgendwie das Gefühl, die verschweigen was, ja. Dahinter steckte tatsächlich die Angst, dass dieser neue Mitarbeitende dort ja restrukturieren, optimieren soll und im Grunde auf der Suche ist in den Gesprächen, was kann demnächst hier anders gemacht werden, bis hin zu welche Stellen oder welche Dinge sind hier vielleicht überflüssig. Und das war eine ganz, ganz schlimme Situation letzten Endes, die dazu geführt hat, dass der Kollege in der Probezeit gekündigt hat. Und Gott sei Dank fanden dann noch mehrere Gespräche statt, wo der Geschäftsführer versucht hat herauszufinden, woran hat es denn wirklich gelegen. Und dann kam das wirklich ans Licht und alle hatten ja dann auch nochmal die Möglichkeit, das darzustellen. Und dieser neue Kollege hat sich dann nochmal umentschieden und hat ist unter neuen Voraussetzungen dann nochmal gestartet. Ja. Also das ist so die Parallele, die ich da jetzt habe. Und das ist ja alles sehr, sehr ähnlich, oder?
Auf jeden Fall. Und wo ich jetzt schon aufhöre, ist aufhorche, das Thema Angst. Ich meine, das ist natürlich hier in diesem KI-Thema ja auch drinnen, dieses unspezifizierte. Ja. Nimmt uns die KI alle Arbeitsplätze weg? Sind wir demnächst überflüssig? So eine KI ist ja im Prinzip skalierbar. Ich meine, inzwischen nach, ich denke, 1,5 Jahren Erfahrungen mit ChatGPT kann man sagen, ganz so wird es nicht sein. Aber es wird natürlich die Arbeitswelt verändern. Und das spielt, denke ich, in solchen Themen natürlich auch eine ganz große Rolle. Ich meine, jetzt hat natürlich eine KI nicht die Chance zu sagen, ich kündige. Das wäre mal ein interessanter Aspekt. Und hier für eine gewisse Klärung zu sorgen. Markus, wie würdest du es denn besser machen, wenn du sagst, jetzt damit also sowas gar nicht auftritt?
Also aus meiner Sicht gibt es ja verschiedene Schritte und Prozesse, die einfach für einen, ich weiß nicht, wollen wir es Onboarding nennen? Passt das?
Ja. Wobei ich finde, manches muss man fast vorher machen, in der Auswahl schon. Also bevor ich mich überhaupt mit einer KI beschäftige und die onboarde, muss ich mir erst mal überlegen, was soll die überhaupt?
Genau, okay, also das heißt richtig, genau, bevor ich jetzt auf Bewerber, Bewerberinnensuch gehe, Recruiting anstoße, machen wir immer eine Aufgabenbeschreibung. Mhm. Ja, also was soll da getan werden? Und das möglichst so, dass es eben auch für alle ersichtlich ist. Kann man das vergleichen? Kann man das Aufgabenbeschreibung nennen?
Ja, also das stelle ich schon fest, wenn man sagt, welche Aufgabe soll die KI eigentlich in einem Unternehmen übernehmen, kommt oft ein unspezifiziertes Schulterzucken. Wir sollen halt was mit KI machen. Also was macht die KI überhaupt? Also das, glaube ich, ist in manchen Vorstellungen noch nicht so richtig festgesetzt. Eigentlich kann man ja sagen, den einen kleinen technischen Ausflug erlaube ich mir noch. Eine KI hat ja eigentlich die Aufgabe, sozusagen so statistische Zusammenhänge zu erkennen und zu lernen.
Ja.
Und zwar, da sie ja unheimlich viele Parameter hat, viel Training hat, auch Zusammenhänge, die der Mensch nicht so einfach beschreiben kann. Im Umkehrschluss kann man natürlich sagen, dort, wo sich Dinge einfach beschreiben lassen können, brauche ich keine KI. Und das andere ist natürlich auch, was man sofort erkennt, die Gefahr. Die KI erkennt im Zweifel auch Zusammenhänge, die gar nicht existieren. Also die Frage, ob jetzt Störche und Kinderkriegen wirklich zusammenhängt, ich glaube, inzwischen sollte das beantwortet sein.
Gott sei Dank.
Also deswegen der erste Schritt von der Aufgabenbeschreibung ist sicherlich auch, was soll eigentlich eine KI machen? Was soll sie klassifizieren? Soll sie Vorschläge generieren? Also welche Stelle soll überhaupt von ihr ausgefüllt werden.
Ja, und das ist auch eine schöne Parallelität jetzt im Bereich Personal. Ich gehe noch gerne einen Schritt weiter oder wir drehen es mal von der anderen zur anderen Seite. Welche Aufgaben sollen konkret bearbeitet werden? Und ich finde auch die Definition, welche Aufgaben sollen nicht bearbeitet werden. Ja, das heißt, auch das brauche ich ja später, um das abzugrenzen und auch um Fragen zu beantworten und vielleicht auch, um irgendwann zu sagen, stopp, dafür ist der Mitarbeiter, die Mitarbeitende nicht eingestellt. Das erleben wir auch immer wieder, dass natürlich dann Aufgaben noch dazukommen oder sich verändern, ist klar. Aber auf einmal spürt dann jemand, Moment, ich bin doch für was ganz anderes eingestellt oder das habe ich vorher so nicht bedacht.
Oder auch, welche Verantwortung soll sie übernehmen?
Genau.
An sich ist ja eine KI eine unterstützende Technologie. Natürlich wird aber, da es sich ja letztlich doch um Technologie handelt, könnte man auch sagen, sie kann einen Mitarbeiter überwachen. Wie geht er mit der KI um und Sonstiges? Mhm. Das sind natürlich Themen, wo dann auch der Betriebsrat sicherlich eingebunden ist. Wie wird der Umgang mit der KI protokolliert, beurteilt? Zu welchen Zwecken wird das verwendet? Aber das in meinen Augen gehört natürlich schon auch in eine klare Definition, welche Rolle spielt die KI in dem Unternehmen, aber auch für mich an meinem Arbeitsplatz.
Ja, also der erste Schritt, wir erstellen eine Aufgabenbeschreibung der Stelle, wo definiert wird, welche Aufgaben konkret bearbeitet werden sollen und welche auch nicht, also um die Abgrenzung zu gewährleisten. Im Stellenprofil, das wäre jetzt der nächste Schritt im Prozess der Personalsuche, würde man dann jetzt versuchen herauszufinden, konkret zu definieren, wen suchen wir da eigentlich, um diese Aufgaben gut ausführen zu können?
Also ich denke, wenn man dieses Bild verwendet, es gibt jetzt, anders als bei Menschen, die haben ja irgendwie hier eine Ausbildung, eine Qualifikation, was muss ein Mitarbeiter mitbringen? Bei einer KI ist es sicherlich, es gibt unterschiedliche Modelle, die überhaupt für bestimmte Dinge geeignet sind, nicht geeignet sind. Zum Beispiel bei uns eine ganz einfache Frage, muss das Modell Deutsch können? Das ist nicht immer so selbstverständlich. Ist nur Sprache gefordert? Wie gesagt, ist es vielleicht nur eine Klassifikation? Brauche ich noch mehr? Also ich glaube, das wird auch spannend, auch im ganzen Kontext mit diesem EU-Act oder AI-Act, also was die EU gemacht hat, wo es auch um Risikobeurteilungen geht. Und da wird man sich auch damit beschäftigen können müssen, wo kommt eigentlich eine KI her? Und welche Anforderungen muss sie erfüllen? Mit was ist sie eigentlich trainiert worden? Mit was nicht? Hat sie vielleicht irgendwo einen blinden Fleck, den sie nicht sieht? Das wird alles irgendwo zukünftig in Überlegungen eingezogen werden müssen und wird natürlich in so einer Profil, Anforderungsprofil mit aufgeführt werden und muss zum Schluss auch dokumentiert werden. Also da habe ich das Gefühl, da sind wir noch ziemlich am Anfang.
Also im Personalbereich fällt da immer wieder auf, dass man sich wirklich überlegen muss, welche Ausbildung hat jemand, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten hat jemand. Und suchen wir jetzt jemanden, der aktuell notwendig ist für die heutigen Aufgaben oder wie weit gehen wir in die Zukunft perspektivisch? Ja, also da ist man aber ganz schnell im Personalbereich bei dem Thema Überqualifizierung oder Unterqualifizierung. Kann man das irgendwie vergleichen?
Also man kann, also Unterqualifizierung ist natürlich schnell gelöst. Dann kann jemand die Aufgabe nicht erfüllen und dann geht es nicht. Überqualifizierung ist daher sicher ein Thema, denn die großen Modelle, diese Large Language Models, GPT-4, Gemini und andere, die brauchen auch Zeit und brauchen auch Ressourcen. Also das ist ja eine Diskussion, die langsam auch so ein bisschen hochkommt. Wie viel Energie, wie viel Rechenzentren braucht man eigentlich? Wie viele Milliarden werden weltweit investiert in Technologie, um solche Modelle überhaupt zu betreiben? Ich hatte gestern gelesen, also die großen Firmen werden dieses Jahr um die 200 Milliarden Dollar in KI investieren und davon die Hälfte in Technologie. Also deswegen gibt es vielleicht vom Ergebnis her, also Überqualifizierung im Sinne, er fühlt sich unterfordert, er wird unzufrieden. Das ist jetzt bei einer KI nicht der Fall, aber es wird vielleicht doch zu teuer. Also man muss dann schon überlegen, welche KI, welcher Umfang passt für welche Aufgabe.
Ja, das ist ja auch vergleichbar. Also wenn ich jetzt, ich sag mal zum Beispiel die Stelle eines Servicetechnikers habe, dann werden sich vielleicht auch, ja, ich sag mal Ingenieure darauf bewerben. Ja, je nachdem eben, wie ich es gestalte, das Profil. Und dann ist es ja auch eine Kosten- und Ressourcenfrage letzten Endes. Also dieses Profil finde ich gerade im personellen Bereich, ich weiß nicht, in der Technologie kann ich mir sehr einfach vorstellen, diese Anforderungen festzulegen, dass man einfach auch sagt, ja, wir möchten ja auch gerne einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin eben dann auch für längere Zeit beschäftigen und dass derjenige auch in der Lage ist, sich mit uns zu entwickeln. Dasselbe gilt ja wahrscheinlich für eine Technologie auch.
Also das Potenzial muss natürlich da sein. Also wenn ich jetzt schon Entwicklungspfad habe, wobei die Technologie kann ich ersetzen. Also wenn ich in einem Jahr merke, ein anderes Modell ist besser, ist leistungsfähiger, dann gibt es keine Trennungsschmerzen, keine Abfindungen. Also deswegen kann man da, muss man nicht so weit in die Zukunft denken, sondern ich würde mich schon eher darauf konzentrieren, was kann die KI heute machen und wo hilft sie mir? Also dieses Modell, diese Ausprägung, was kann ich mit dem machen? Dafür sind auch im Moment die Entwicklung viel zu dynamisch, um zu sagen, was ist in 1, 2 oder 3 Jahren dann am Markt verfügbar.
Dann wünscht man sich im Personalbereich dann manchmal so eine Technologie, die man innerhalb von kürzester Zeit updaten kann. Also, dass der Mitarbeiter nach 2 Jahren auch ein Upgrade bekommt und dann in der Lage ist, andere Dinge auszuführen.
Ja, aber es ist so. Meine Fortbildung.
Ja, genau.
Ja, da sind wir sicherlich auch bei dem Thema, was für eine KI entscheidend ist. Ich meine, aber du sprichst ja schon an, man sitzt dann mit dem Interessenten zusammen, bespricht das, beurteilt ihn. Auch das ist jetzt im Bereich KI im Moment noch eine ganz spannende Frage. Es gibt schon Ergebnisse, Benchmarks, Vergleiche, die werden auch veröffentlicht. Das ist allerdings relativ aufwendig und beschreibt natürlich auch nur, wie gut eine KI eine Standardaufgabe, eine vorgegebene Aufgabe löst. Das sagt aber noch nichts aus, wie gut sie meine Aufgabe löst. Denn ich habe ja eine Erwartungshaltung. Und wenn ich jetzt hier auf, in dem Fall sogar meist englischsprachige Multiple Choice, also Rechenaufgaben, Logikaufgaben gehe und sage, die eine ist besser als die andere, eigentlich entlastet mich das nicht, sondern ich muss trotzdem nochmal hergehen und sagen, was sind denn meine Aufgabenstellungen und dann einen Vergleich machen. Vergleich von verschiedenen Modellen und zu sagen, welche passt nicht. Denn ganz zum Schluss wird es immer ein Kompromiss sein. Man wird nicht das Maximale finden, sondern hoffentlich das Optimale. Ist aber das Know-how, ich denke, anders als im Personalauswahlprozess noch rudimentär beziehungsweise auch einfach nicht vorhanden.
Und trotz aller systematischen Prozesse, die wir da haben, ist es auch immer wieder genau dasselbe, was du gerade sagst. Es bewerben sich Menschen, die haben die gleiche Ausbildung, die gleichen Fähigkeiten oder mal, ich sag mal, so eine gemeinsame Schnittstelle von uns beiden, das Thema Callcenter. Ja, da hat jemand 10 Jahre lang im Geschäftskundenbereich im Callcenter gearbeitet. Das heißt erstmal, will ich sagen, nichts, aber ich muss jetzt überprüfen in diesem Auswahlprozess, was haben die gemacht? Was hat er dort für Fähigkeiten gebraucht? Sind das auch die, die wir hier brauchen? Haben wir dieselbe Umgebung wie die Umgebung, in der derjenige gearbeitet hat? Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, da in die Tiefe auch zu gehen, um das auch wirklich auch hier nochmal systematisch zu machen, um auch dann wirklich vergleichen zu können zwischen einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern.
Also ich sehe schon auch, wie gesagt, ich denke, das ist diese Parallele, wie viel Aufwand und wie viel Sorgfalt eigentlich in dem ganzen Prozess steckt, bevor es überhaupt den Tag Null ist, im Sinne von jetzt startet die KI. Also ich denke, oder vielleicht sehe ich da eine Übereinstimmung, die Grundlagen werden eigentlich davor gemacht. In der Aufgabenbeschreibung, in der Auswahl. Aber aus deiner Erfahrung heraus, jetzt habe ich den idealen Kandidaten, und er steht morgens in der Tür und sagt, jetzt, hier bin ich. Wie sollte man das gestalten?
Also es gibt ja zwei Sichtweisen und ich bin immer geneigt zu sagen, bitte versetzt euch in die Rolle eures neuen Mitarbeiters und auch in die Rolle der Kolleginnen und Kollegen des Unternehmens. Und natürlich benötigt es hier, jetzt sind wir ja im Onboarding, einen klaren Plan, der dem Unternehmen Sicherheit gibt, aber auch vor allem dem Bewerber Sicherheit gibt oder dem neuen Mitarbeiter dann schon Sicherheit gibt. Was erwartet mich hier heute? Ja, ich komme dorthin. Was ist da vorbereitet? Ja, es gibt tatsächlich Szenarien, wo Mitarbeitende in Unternehmen kommen am ersten Arbeitstag und sitzen dann erstmal eine Stunde irgendwo auf einer Couch, kriegen nichts zu trinken angeboten. Es kommen ein paar Leute vorbei, die denken, wer ist das denn? Also für beide Seiten diesen Plan zu machen, wo kommt der oder diejenige zuerst hin, in welcher Reihenfolge sieht die Einarbeitung aus, wann bekommt er seinen Arbeitsplatz und vor allem auch dann, wie ist die Kommunikation dann auch untereinander geregelt. Also diese, ich nenne es mal die ersten Tage, respektive die ersten 1-2 Wochen, sind tatsächlich entscheidend, wie es dann weitergeht. Und da müssen eben auch die Mitarbeitenden, die schon da sind, mit eingebunden werden, damit jeder weiß, was passiert und jemand jetzt nicht überrascht ist, dass der neue Mitarbeiter dasteht und sagt, du, ich soll mich heute mal zu dir setzen, heute Vormittag. Und das ist genau das, was der andere Mitarbeiter jetzt nicht gebrauchen kann, weil er sich das nicht eingeplant hat. Also diese strukturierte Einarbeitung ist wirklich entscheidend.
Da sehe ich auch wiederum eine ähnliche Vorgehensweise. Also wenn so eine KI kommt, dann hat sie sie vielleicht von dem Projektteam, der das eingeführt hat, ja schon in einer gewissen Weise auf das Unternehmen, auf die Aufgabenstellung ausgerichtet, aber natürlich noch nicht im täglichen Einsatz. Also da würde ich das genauso sehen. Man muss eigentlich auch die KI drauf vorbereiten. Also sie muss natürlich in der Lage sein, nochmal zu lernen, also sich Wissen anzueignen. Mhm. Und aber der Mitarbeiter muss auch die Zeit haben, auch quasi der KI auch das beizubringen, was er täglich tut. Mhm. In manchen Projekten oder bei solchen Einführungen, ich kenne es ja auch von der Sprachverarbeitung von Voicebots her, ist das dann diese Hypercare-Phase, wo eigentlich der die KI betreut, fast immer mit dabei sitzt und den Umgang mit sieht, mit protokolliert, um dann quasi die KI immer besser auch auf die wirklichen täglichen Probleme auszurichten. Mhm. Denn, ja. Also einfach zu sagen, hier habt die KI und die funktioniert ab dem Tag null. Ich glaube, die Erwartungshaltung wäre unrealistisch.
Mhm, ja.
Und das Zweite, das merken wir auch, ohne das Fachwissen, was in den Köpfen ist und was eben zum Teil nicht in Dokumenten oder vielleicht in einer Wissensdatenbank gespeichert ist, das muss da auch irgendwie rein. Und dafür hat man eigentlich diese Einführungsphase.
Und da ist natürlich zumindest bei so einer Einarbeitung von den Mitarbeitern auch schon entscheidend, wie geht das Unternehmen sonst mit Informationen um? Ja, also wo sind die verfügbar? Sind die nur in den Köpfen? Welche Dokumentationen hat man? Wo kann man auch auf Dinge zurückgreifen? In der Einarbeitung ist es ja auch durchaus wichtig, dass derjenige sich eigenständig etwas aneignet, ja, und nicht immer jemanden neben sich sitzen hat. Also da zeigt sich oftmals auch, wie gut das Unternehmen schon vorher auf Kommunikationsseite aufgestellt ist. Wenn ein Mitarbeiter schnell eingelernt werden kann, schnell weiß, worum es hier wirklich geht, wie das Tagesgeschäft läuft, dann ist das schon ein Qualitätsmerkmal für das Unternehmen.
Ja, wobei das ist schon auch ein noch zu erarbeitendes, schwieriges Feld. Welche Dokumentation kriegt so eine KI und wer darf die noch kriegen? Also wenn ich jetzt hier meinen persönlichen Assistenten habe, darf das mein Kollege auch wissen. Ah, okay. Und was natürlich in Unternehmen ist, wer darf welche Dokumente sehen? Nicht umsonst gibt es oft mit Berechtigungskonzept, ob das jetzt an Abteilungsgrenzen hängt oder ob das an Management-Level hängt, nicht jeder darf und sieht alles. Also deswegen, auch da muss man aufpassen, es kann eigentlich nicht die eine KI als Auskunft für das ganze Unternehmen geben. Das ja, da könnte schwierige Situationen entstehen.
Nett ausgedrückt.
Und auch da ist sicherlich eine Gefahr, wenn man im ersten Überschwang sagt, hier, ich habe doch hier auf meinem SharePoint alle Dokumente und die darf jetzt die KI sehen und die scannt das, verarbeitet das und dann kann sie daraus antworten. Ja, das tut sie auch. Mhm. Und zwar im ersten Schritt unabhängig davon, wer fragt.
Mhm. Okay. Und jetzt hast du ja in der eingangs beschrieben, in diesem Szenario, was du da uns gezeigt hast, ja, dann zeigt sich tatsächlich jetzt auch in dieser Phase, wie gut vorher gearbeitet wurde, wie gut vorher informiert wurde. Wenn gut ausgewählt wurde, gut definiert wurde, wozu ist der diejenige da, die anderen Bescheid wussten, wann jemand kommt und warum der da ist, dann lässt sich ganz einfach arbeiten. Und wenn das eben nicht so da ist, dann crasht das bei den Mitarbeitenden genauso wie hier, so schon vorhin geschrieben hast, da wird die KI verspottet, da wird sich lustig gemacht, da wird das Ganze nicht ernst genommen. Mit dem Unterschied, ja, vielleicht mit dem Vorteil, dass die KI da emotional nicht so beteiligt ist, wie es dann auf Menschenseite so ist.
Ja. Ist sie nicht, aber damit wehrt sie sich auch nicht. Und damit hat man natürlich noch größere Gefahr, dass das Ganze in einer Abteilung ein Eigenleben entwickelt, dass man dann irgendwann nur noch schwer in den Griff kriegt, weil man merkt es nicht so schnell, wie wenn jetzt so ein Betroffener, wie jetzt bei dir, dann irgendwo merkt, dass er irgendwo nicht akzeptiert wird.
Wichtig, das ist mir gerade, als du es gesagt hast, auch noch eingefallen, bei diesem Einarbeitungsplan ist es auch wirklich zu dokumentieren, was jemand wirklich gezeigt bekommen hat, was jemand gelernt hat, was jemand schon kann, also dass es auch bestätigt wird, ja, derjenige kann das, das hat jemand, da hat ihn jemand begleitet dabei, weil ab dem Moment, wo die Einarbeitung dann abgeschlossen ist, dann wird im Grunde erwartet, dass dieser Plan 1:1 umgesetzt wurde, was natürlich nicht so ist, aber man muss dann noch wissen, okay, wo hat derjenige noch Lücken, damit hier keine falschen Erwartungen innerhalb des Unternehmens, aber auch gerade eben auch nach draußen zu Kunden oder zu Lieferanten oder Vertragspartnern da entstehen können. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das zu dokumentieren.
Ja, und auf jeden Fall, also spätestens im Einarbeitungsprozess muss auch der Mitarbeiter auch ungefähr verstehen, wie diese Antworten zustande kommen. Also das ist einfach notwendig, um das auch einzuordnen, für sich zu beurteilen und zu überlegen, was kann ich jetzt glauben, was kann ich nicht glauben, wo muss ich nochmal nachfragen und was funktioniert. Was viele Leute zum Beispiel immer vergessen, so ein ChatGPT kann nicht rechnen. Also jeder billige Taschenrechner ist in der Hinsicht einem ChatGPT überlegen, weil es hat kein Rechenwerk, es hat nur Worte.
Und wenn jetzt müsste ich ihm quasi alle Ergebnisse vorher einspeisen, damit er das könnte? Also ja, alle Aufgaben, die es gäbe.
Gut, er kann natürlich bestimmte Dinge ableiten, aber wenn jetzt jemand sich die Mühe macht und so ein Modell trainiert, das 1:1:3 ist und so ein Modell nie etwas anderes sieht, dann wird es das auch in voller Überzeugung sagen, dass 1:1:3 ist.
Das ist total spannend, weil das den Gedanken habe ich natürlich auch. Und dann darf man dann sagen, da zeigt sich doch auch wieder, wie dumm so eine KI ist, oder darf man das nicht sagen?
Ah, ich finde, also ich habe ja vorhin gesagt, es sind statistische Zusammenhänge. Und ich glaube, in dem Kontext ist es die Begriffe wie dumm und intelligent und schlau.
Natürlich.
Sind zwar menschlich, aber sie passen nicht ganz.
War auch nicht so gemeint. Okay.
Nein, ich bin auch nicht beleidigt. Nein, aber das natürlich hat man schon, ich meine, jeder kennt das, dass Arbeitswerkzeuge manchmal auch emotionalisiert werden.
Ja.
Aber einem Schritt, wenn man zurückgeht, dann muss man sagen, nein, es ist einfach nicht Aufgabe einer KI, also eines Large Language Models, zu rechnen.
Okay. Wie ist es da? Wird dort auch, bevor alles in Betrieb geht, heiß geschaltet wird, wird auch nochmal geprüft, was kann das Ding jetzt wirklich? Ja, also ist es auch so, wie wir es gehabt haben oder wir haben wollen in diesem Prozess, oder wie läuft das ab? So eine Endkontrolle, Endabnahme quasi erstmal.
Ja, aber man kann, und damit kämpfen ja viele, man kann das nicht für die nächsten Aufgaben, wie soll man sagen, sicherstellen. Also es gibt keine Sicherheit, dass irgendetwas, wer so eine KI bedient, muss mit den Antworten zurechtkommen. Eine KI selbst merkt nicht, wenn sie etwas Falsches sagt. Es gibt Ansätze, eine nächste KI zu verwenden und zu sagen, hat denn die erste KI recht? Damit kann man die Wahrscheinlichkeit für korrekte Antworten nochmal deutlich erhöhen, aber ganz zum Schluss, ja, es ist Statistik. Es ist keine nachvollziehbare Rechenformel oder irgendetwas. Deswegen wird man mit dieser Unsicherheit leben müssen. Übrigens, der Mensch, glaube ich, ist da noch sehr viel in seinen Auskünften unsicherer. Ich meine, wie sehr möchtet ihr mal in einem Kundenkontakt, also gibt es da Personen, die mal dies und mal jenes sagen? Also man muss vielleicht auch immer mal wieder vergleichen, wie würde es denn Mensch machen? Und ich glaube, da ist manchmal das Risiko wahrscheinlich beim Menschen größer als bei einer KI.
Also brauche ich, um es mal meinen Worten auszudrücken, brauche ich auch hier eine Art Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und auch eine Art Weiterbildung. Das, der Begriff, den hatten wir ja schon vor ein paar Minuten mal. Ja.
Also auf jeden Fall. Also die Qualitätssicherung ist ein Thema, muss man sich lange überlegt, wie man das macht, weil man möchte ja auf Qualität von Aussagen gehen, also keine errechnete Qualitätssicherung, sondern man muss das ja irgendwie qualitativ beurteilen, ob man das mit Stichproben macht oder wie ich denke, heute im Umfeld gibt es ja auch, wo man sagt, ich höre mir immer wieder mal Gespräche an, ich kontrolliere die, ich frage vielleicht noch beim Kunden, wie empfanden Sie das, Kundenzufriedenheitsbefragungen. Ja, und Fortbildung, ganz klar. Also so eine KI muss weiter lernen, wie der Mensch auch. Und wer das vergisst oder wer das vielleicht in seinem Projekt oder seinem Budget nicht vorgesehen hat, wird feststellen, dass dann mit der Zeit die KI, ja, die bleibt natürlich auf dem alten Stand und wird dann natürlich irgendwann immer weniger verwendet, bis sie irgendwann als altmodisch aussortiert wird. Also das gehört mit in so ein Betriebskonzept hinein und ist sicherlich auch nicht ganz trivial.
Aber wir hatten es ja auch am Anfang schon, die KI kündigt dann selten von sich aus.
Nein, ja, aber sie bleibt halt auf der Gehaltsliste in Anführungszeichen und schaut aus dem Fenster.
Ja.
Und irgendwann wird es mal jemanden auffallen.
Genau, das ist dann nicht Burnout, sondern Boreout. Genau. Ja, also ich finde es faszinierend und auch wenn wir jetzt viele Gemeinsamkeiten im Prozess und bei den wichtigen Punkten gesehen haben und fast sagen können, ja, das, was du eingangs erwähnt hast, da kommt der neue Kollege, die neue Kollegin, das könnte man auch bei einer KI sagen, weil doch viele Dinge gleich sind, aber es sind auch Dinge sehr unterschiedlich tatsächlich und die haben wahrscheinlich auch dann eine ganz große Wirkung. Ja, was können wir denn für ein Resümee ziehen, wenn wir das jetzt ziehen wollen?
Also ich glaube, dass aus dem Ganzen, aus deinem Bereich, wo man mit Menschen zu tun hat, gibt es viele Erfahrungen. Es gibt viele, vielleicht auch schon Methoden oder Vorgehensweise. Also ich finde es, wenn man das so nachdenkt, extrem hilfreich, sich erstmal daran zu orientieren. Und dann aber die Unterschiede rauszuarbeiten. Aber nicht zu sagen, ich fange jetzt hier mit dem weißen Blatt an, sondern zu sagen, nein, wie habe ich eigentlich ein bisheriges Thema? Ich möchte eine Stelle schaffen, besetzen. Sie soll gelebt werden. Wie habe ich das gemacht? Und ganz wichtig, das sind eigentlich auch alles organisatorische Fragen. Ein KI-Spezialist kann hier vielleicht beitragen, aber eigentlich die Hauptlast liegt schon bei der Personalabteilung? Ich weiß es noch nicht, wer das tut. Aber auf jeden Fall nicht in der IT-Abteilung, weil die ist meistens in solchen Themen nicht so bewandert.
Ja, also brauchst du da wirklich auch Menschen im Projektmanagement bei diesen Themen, die das können? Ja, und gemeinsam mit der IT das Ganze dann auch umsetzen?
Ja, und es wird auch ein eigener Teilbereich sein, also jetzt zu sagen, oder ein eigener Prozess, wie komme ich zu einer KI, wie kann ich sie einsetzen, Gewinn bringt, eben unabhängig davon, mache ich Cloud, mache ich nicht Cloud, nehme ich dies oder jenes. Das interessiert in dem Prozess eigentlich überhaupt nicht.
Ich fand es heute sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben uns wieder über KI unterhalten, lieber Martin, aber eben nicht über verschiedene Modelle und Technologien und das, sondern tatsächlich, ich würde fast sagen, über das fast wichtigere Thema, wie bekomme ich das zum Laufen und zwar von Anfang an so gut, wie es geht.
Ja, also für mich ist es eben auch ganz spannend, weil sonst rede ich immer über Voice-Bots, also quasi dort, wo man mit einer KI redet. Und hier hat man ja eigentlich eine unterstützende Tätigkeit und einen Kollegen-KI. Und den Blickwinkel finde ich auch spannend.
Und wir beide haben es geschafft, sowohl den menschlichen neuen Kollegen wie auch den technologischen neuen Kollegen, denke ich, heute auch die notwendige Wertschätzung beizubringen oder rüberzubringen, dass es wirklich eine große Verantwortung ist für diejenigen, die Menschen suchen und einstellen oder eben diesen Prozess, wie komme ich zu einer funktionierenden KI.
Und ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren, ich glaube Monate ist zu kurz, in den nächsten Jahren entwickelt und was sich da dann für Best Practices herausbilden.
Ich bin sicher, wir werden darüber sprechen, bestimmt auch hier an dieser Stelle im CCN-Podcast. Ich sage recht herzlichen Dank, lieber Martin. Ich hoffe, und ich spreche auch in deinem Namen, wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie fanden das genauso spannend wie wir beide das Thema, was wir vor einigen Monaten da ausgetüftelt haben und jetzt vollendet haben. Fragen dazu gerne an Martin Schröder. Die Kontaktdaten und alles, was Sie brauchen, sind wie immer in den Shownotes. Und dann ja, sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auch an dich, lieber Martin.
Ja, ich sage ebenfalls vielen Dank, Markus. Und ja, dem Rest natürlich vielen Dank auch fürs Zuhören.